Heute im Podcast der Mann, der mich mit seinem eigenen Podcast überhaupt erst dazu inspiriert hat, Normal Gets You Nowhere zu starten. Philipp Westermeier ist Unternehmer und vor allem Gründer von OMR. Online-Marketing-Rockstars, die deutsche Digitalplattform mit einem der größten, wenn nicht dem größten Wirtschaftspodcast in Deutschland, mit einem riesigen Festival für die Digitalszene und mit einigen weiteren Bereichen, auf die Philipp natürlich gleich eingehen wird. Mir war es eine große Freude, ihn jetzt bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen und damit das Jahr 2022 bei Normal Gets You Nowhere abzuschließen. Für mich ist Philipp wirklich einer der People to Watch in der deutschen Wirtschaft. Und wenn ihr euch anschaut, mit welchen Persönlichkeiten er regelmäßig spricht und wen er beim Festival auf die Bühne holt, dann werdet ihr mir sicherlich zustimmen. Also freut euch auf ein entspanntes Gespräch mit einigen inspirierenden und interessanten Anekdoten. Und in diesem Sinne jetzt viel Spaß mit der Folge. Let's go!
Diese Situation, die ich früher hatte, habe ich ja gerade beschrieben mit StudiVZ, wo ich dachte, krass, ich will eigentlich auch Unternehmer werden und auch auf die andere Seite des Tisches und so und was Eigenes aufbauen und das dann irgendwie verkaufen. Das hat sich für mich irgendwie so in den letzten Jahren, habe ich das abgehakt oder habe ich es auch erledigt und To-Do-Bucketlist so ein bisschen gemacht. Natürlich jetzt nicht in der Dimension wie die damals, aber hab das so ein bisschen durchgespielt und habe jetzt was Neues, ja, ein Hobby sozusagen entwickelt zum Job und finde, es ist generell so eine Zeit gekommen irgendwie, wo man jetzt nicht mehr so schnell gründen, weiterverkaufen, neu gründen, so dieses Feel Entrepreneur und so, das ist, oder sagen wir welche Firmen klonen, das hat sich alles ein bisschen abgenutzt und es ist eine neue Ära, wo viele Leute Firmen länger führen und dauerhaft führen, und das will ich eigentlich auch, das ist mein Plan.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere. Mein Name ist Melvin Lamberti und ich treffe mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihren persönlichen Meilensteinen berichten und erzählen, was sie antreibt. Außerdem teile ich in diesem Podcast meine eigenen Gedanken zu diversen Themen, die mich und vielleicht auch dich beschäftigen. Das Gespräch soll dich inspirieren, dass auch du deinen individuellen Weg gehst. Also, viel Spaß mit dem Podcast. Normal Gets You Nowhere, Folge 28. Wir sind hier in Hamburg bei OMR, bei Philipp Westermeier. Schön, dass wir hier sein dürfen, Philipp.
Ja, danke fürs Rumkommen.
Ja, sehr schön. Du bist 43 Jahre jung, du sagst ja selber manchmal Medienmacher, Journalist, aber eben auch Unternehmer, Gründer, Autor. Ne, wir haben das Buch hier liegen, natürlich, ja. Um natürlich auch nochmal das zu signieren. Und ja, ich habe es gerade gesagt, du bist 43 Jahre jung, du kommst ja eigentlich aus einer Zeit, wo man noch relativ analog aufgewachsen ist, oder? Wo
absolut.
Man in der Kindheit, sage ich mal, sich noch verabredet hat zum Spielen und hast ja eben auch dein Buch Digital Unplugged, wo es so ein bisschen darum geht, das auch Leuten näher zu bringen, die vielleicht nicht so aus dieser Digitalszene kommen. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, oh, jetzt ist er wieder so ein Digitaltyp und alles ist so digital und kann das nicht mal ein bisschen weniger werden. Was sagst du solchen Leuten?
Naja, also das kann sich ja nach wie vor noch jeder so ein bisschen aussuchen. In großen Teilen, ob man jetzt Zeitungen liest oder Bücher liest, noch ist ja das alles die freie Wahl. Und ich habe mich bei der Buchthematik jetzt eher gefragt, ob es noch das x-te Buch braucht, wo irgendein Digitaltyp versucht, die digitale Welt zu erklären. So, ne? So kommt es ja auch rüber, so ist es ja in Teilen auch, muss man ja fairerweise sagen. Aber ich dachte dann, dass ich in den letzten Jahren so viele gute Anekdoten und Beispiele habe und das nochmal so erzählerisch locker erkläre, halt nicht für Insider, dass ich inhaltlich einen Wert gesehen habe. Auch wenn man natürlich jetzt drauf gucken kann und natürlich sagen kann, was bringt einem noch das x-te Buch und was bringt einem dann auch der x-te digital Erklärbär. Aber ich sehe mich jetzt auch nicht so richtig als Erklärbär, sondern mehr so als Geschichtenerzähler und jemand, der einfach so Anekdoten teilt, so wie bei einem Abendessen mit Freunden auch. Da ist es natürlich auch häufig so, dass man in die Situation gerät, jetzt aufgrund des Berufslebens, wir treffen viele Leute, machen sagen wir, inhaltlich interessantere Sachen als jetzt, sagen wir, vielleicht in anderen Jobs, und dann komme ich häufig in die Situation, Sachen erzählen zu müssen, so. Und so ist das Buch eigentlich. Es ist jetzt nicht jetzt trocken erklärt und ich höre mal zu, ich sage dir mal, wie es richtig geht. So überhaupt gar nicht, sondern mehr so einfach Anekdoten.
Ja, aber ja auch interessant, dass du sagst, man kann es sich ein Stück weit noch aussuchen.
Absolut. Also ich habe jetzt auch immer wieder selber die Situation, wo ich mir aussuche, jetzt mal halt ist nichts Digitales zu machen, sondern ein Buch zu lesen. Ich habe dieses Jahr für meine Verhältnisse erstaunlich viele Bücher gelesen. Also wenn man so die Statistiken jetzt bei mir, wenn ich jetzt getrackt hätte in den letzten Jahren, wie viele Bücher ich lese, dann hätte man klar gesagt, okay, es werden weniger und irgendwann stirbt es ganz aus, dass er gar keine Bücher mehr liest. Aber nein, jetzt gab es dann ein Jahr, wo ich erstaunlich viel gelesen habe, und das hat auch einen Grund. Also weil ich wirklich bewusst das mal so haben wollte und weg wollte von Handy und irgendwelchen digitalen Sachen. Und kann mir vorstellen, dass es in den nächsten Jahren auch wieder viele Jahre so gibt, wo jetzt auf einmal der Buchkonsum bei mir zumindest wieder ansteigt.
Ja. Du hast ja in deiner Instagram-Bio stehen, Gründer OMR, ich glaube, das weiß auch jeder, aber dann eben noch so Shane Smith, den von Weiß, den finde ich cool. Genau. Oder ich glaube, früher war es mal irgendwie für Arme, hattest du geschrieben, dass du so ein sehr bodenständiger Typ bist, das ist, glaube ich, auch vielen bekannt. Aber erzähl mal, was hat es damit auf sich, dass du dem sozusagen so eine, diese Plattform gibst, sage ich mal, in deiner Insta-Story? Ist das so dein Vorbild, kann man
das
so sagen?
Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu doll, weil der ist auch, sagen wir mal, in vielerlei Hinsicht zu kontrovers für mich. Also auch gerade Weiß, die Gründer sind ja zum Teil sehr auch abgedriftet, würde ich mal fast sagen. Der eine ist jetzt ja so mit diesen ganzen Proud Boys unterwegs in den USA. Das ist sicherlich überhaupt gar nicht das, was ich irgendwie interessant finde oder gut finde. Aber so vom Konzept her, wie so Weiß gemacht ist, als Medienmarke, auch so wie die Historie, die waren ja mal früher so ein Stadtmagazin in der Stadt Montreal, also in Kanada, und dann haben sie sich so entwickelt zu einer der so Independent-Medienmarken und machen echt immer wieder super Sachen. Und der Shane Smith, ja selber auch, der ist ja auch so oft der Gründer und der Unternehmer dahinter, aber halt auch jemand, der in dem Fall jetzt wirklich in Krisengebiete geht, krassen Nachrichtenjournalismus macht, so politischen Journalismus, das machen die ja gar nicht, aber ja. Ich finde das, wie der das macht und wie der das so sich da positioniert, so als sowohl Kaufmann als auch als Content Creator. Das finde ich irgendwie inspirierend und ich finde den irgendwie so, der hat eine gewisse Lässigkeit. Ja. Ich habe den jetzt auch ehrlicherweise seit Monaten nicht mehr so richtig verfolgt und nichts mehr so gesehen, aber über Jahre, auch gerade als ich selber in New York gelebt habe, hab ich mir das sehr gerne angeguckt, was der so macht, und immer Leute getroffen von Weiß und fand das cool.
Ja, sind ja auch die Parallelen da, also dieses, was du gerade sagst, Unternehmer, aber irgendwo auch Journalist. So eine Form von Journalismus macht ihr nicht, hast du gesagt. Ihr macht aber ganz viel anderes. Ihr macht Education, ihr habt ein riesen Event, das OMR-Festival, ihr habt noch eure Reviews-Plattform. Ich weiß natürlich, was ihr alles macht. Ganz obligatorisch, sag du doch nochmal ganz kurz, OMR, so ein kurzes Intro, dass jeder irgendwie, der es jetzt nicht auf den ersten Blick oder der es schon kennt, nochmal einen kleinen Überblick hat.
Ja, also wir sind ein digitales Medienunternehmen, Medienplattform hier in Hamburg ansässig, haben so 350, 360 Mitarbeiter, haben so 5 Bereiche, würde ich mal sagen. Das ist ein großes Festival, 70.000 Besucher einmal im Jahr, in 2 Tagen, war jetzt auch 2 Jahre Pause, dieses Jahr wieder zurückgekommen. Ganz viele Aussteller von Google und Facebook und Adobe und Salesforce, bis hin zu natürlich berühmten Speakern und abends Konzerten. Dann haben wir ein Podcast-Studio, wir vermarkten ganz viele Podcasts, produzieren ganz viele Podcasts, Highlights, Lanz und Precht-Podcast, Fußball-MML, Feed the Gastro mit Tim Melzer, also dann Podcast mit Partnern gemeinsam, den täglichen Börsen-Podcast mit Trade Republic und meinen eigenen OMR-Podcast, einen der größten deutschen Wirtschaftspodcasts. Dann machen wir Weiterbildung, haben OMR Education, also ganz viele Online-Academy, Seminare, Studien. Das ist der dritte Bereich, Weiterbildung. Und dann haben wir Softwarebewertung, also so eine Art Check24 für Business-Software. Du willst wissen, bevor du eine Software kaufst, als Firma vor allen Dingen, welche anderen Firmen nutzen die auch, wie sind die damit zufrieden, kannst du alles bei uns nachgucken, kostet nichts. Aber die Software-Vendoren, die Verkäufer der Software, können da so kostenpflichtige Profile erstellen. Dann machen wir alles so rund um Jobvermittlung in der Digitalwelt. Also ja, für Personalabteilung, für HR-Abteilung, also jede Art, alle möglichen Services. Dann haben wir das so als Fun Fact, das ist jetzt auch in Hamburg ein Thema, aber noch nicht richtig darüber hinaus, weil hier unser Tele-Michel, unser Funkturm in Hamburg, der ist noch geschlossen, aber wir haben den jetzt gepachtet, gemeinsam mit 2 Partnern, unter anderem der Hamburger Messe, und wollen hier sozusagen ein Wahrzeichen der Stadt wieder eröffnen und sind dabei. Es dauert noch eine Weile, weil 20 Jahre geschlossen hier der Turm für die Öffentlichkeit, und jetzt ist da der Plan. Damit muss man mit Denkmalschutz und Feuerschutz und Statik und Architekten und Eigentümer, der Turm gehört der Deutschen Telekom, das hinbekommen. Da sind wir dran, aber eines Tages wird es dann hoffentlich so sein, dass wir diesen Turm betreiben. Und dann machen wir Beteiligung hier und da mal, wenn wir die Chance haben, uns irgendwo zu beteiligen und auch das Geld haben, dann investieren wir auch hier und da mal in eine Firma. Wir haben natürlich eine Redaktion, die jeden Tag Artikel schreibt. Und haben mittlerweile ein großes Team. Ja.
Also eine große Digitalplattform, kann man sagen, irgendwo auch so ein bisschen die Anlaufstelle für Digital Deutschland, was sich dann ja auch meiner Meinung nach auf dem OMR 2022 gezeigt hat. 70.000 Leute, wir selber waren da mit 10 Leuten, grandioses Event. Wie hast du das so wahrgenommen?
Ja, also ich war natürlich erstmal super, super erleichtert, dass das so wieder gab. Es war nicht in allen Stellen perfekt, weil wir ja nach den 2 Jahren Pause gezwungenermaßen einfach auch ein bisschen erstmal wieder neu reinkommen mussten, das Event so zu machen. Wir wussten bis kurz vor eigentlich nicht, ob es das wirklich geben kann oder wie es das geben kann, auch Stichwort irgendwie Maske und überhaupt, unter welchen Auflagen wir es würden durchführen können und ob überhaupt. Und das war eine so krasse Unsicherheit und so viel Sorgen und Planungsproblematiken, dass wir dann total erleichtert waren, als es dann ging. Und natürlich gab es da dann Probleme. Es war teilweise sehr voll, gab teilweise auch mal Schlangen, es gab teilweise mal keine Getränke an bestimmten Stellen wohlgemerkt. Aber also in Summe war es, glaube ich, doch gut und sehr, sehr vielen Menschen hat es gut gefallen. Unsere Aussteller haben uns sehr gutes Feedback gegeben. Auch da gibt es immer mal Ausnahmen, wo ein, zwei sagt man, oh, das hätte noch und das hätte noch. Oder aber in Wahrheit, also bin ich nach Hause gegangen nach dem zweiten oder dritten Tag und war erstmal, also ich habe eigentlich an gar nichts gedacht, habe einfach nur platt, aber am so den Tag danach war ich dann auch schon ganz zufrieden.
Witziger Funfact, du warst einfach nur platt. Das habe ich dir angesehen, weil wir waren noch relativ lange, weil wir auf jemanden gewartet haben vor dem Messehallen. Und dann bist du so raus mit dem Rucksack und dann hat so ein Mädel dich gepackt und sagt, bist du hier nicht der Macher? Ja. Und du so, ja. Und dann, wir müssen ein Foto machen. Und dann habe ich nur das Foto gemacht und dachte mir, oh, jetzt lass den Jungen nach Hause gehen.
Ah, okay. Also,
so klein ist der die Welt. Und jetzt gab es ja den Black Friday Deal bei euch. Neues Pricing, 80 Euro statt 400. Irgendwie nach ein, zwei Tagen war das Kontingent erschöpft. Was sind so jetzt deine Erwartungen für nächstes Jahr? Also gibt es da irgendwie, sagst du, das wird nochmal komplett was anderes oder sagst du, es wird eigentlich ähnlich wie dieses Jahr?
Also auch wenn das jetzt ein bisschen vielleicht ungewohnt langweilig klingt, aber wird tendenziell hoffentlich so ähnlich wie dieses Jahr. Es war ja auch in vielerlei Hinsicht gut, es wird vielleicht besser nochmal von der User Experience, also man kann es vielleicht noch mehr genießen, hat noch weniger Stress irgendwie reinzukommen und solche Sachen. Aber es wird sicherlich jetzt nicht, es ist ja auch gar nicht so einfach möglich, jetzt noch was viel anderes zu machen, denn wir nutzen das ganze Messegelände, was es hier in Hamburg gibt, also mehr Menschen passen in die Messe einfach nicht rein, in alle Hallen, hier in Hamburg gibt es ja wirklich 12, 13 Hallen, sind alle voll. Das letzte Mal, dass das Messegelände, glaube ich, so voll war, an einem Tag war vor 20 Jahren oder so, da war mal hier der evangelische Kirchentag, da war das so ähnlich voll, sonst ist das hier gar nicht üblich, dass die Stadt so voll ist, dass die Hotelpreise auch überall so hochgehen, haben wir teilweise gesehen, jetzt dieses Jahr schon Hotelpreise in Pinneberg, in Lübeck, in Lüneburg auch immer hoch, weil die Leute da Hotels gebucht haben. Und das sind ja auch Probleme, die wir erstmal in den Griff kriegen müssen, dass das nicht mehr so stark ist, dass wir unsere Besucher dann nicht solche Hotelpreise zu bezahlen haben. Also das heißt, wir haben gar nicht so die Möglichkeit jetzt zu sagen, wir verdoppeln jetzt. Also wie sollte das gehen? Das heißt, wir machen mit der Größe erstmal weiter. Es gibt ein paar Ideen für die nächsten Jahre, was man noch so machen könnte. Wir sind mitten in der Hamburger City, da könnte man noch andere Flächen vielleicht dazu nehmen. Aber jetzt im kommenden Jahr erstmal das so machen, wie jetzt erfolgreicher erlebt dieses Jahr zum ersten Mal, das vielleicht so zu wiederholen wäre auch schon cool und dann ein paar Sachen vielleicht besser zu machen, wäre noch besser. Es ist anstrengend genug, das hinzubekommen und
Step by Step.
Genau. Also das ist auch wirklich so, dass wir jetzt keinen Grund sehen, jetzt zu sagen, lass uns doch nochmal 20.000 Leute mehr holen. Also es ist ja eher so, dass wir jetzt gucken müssen, dass wir nicht überrannt werden.
Ja.
So luxuriös, problematisch sich das anhört, aber klar, jetzt war das, glaube ich, ganz gut. Es war aber auch eine Schmerzgrenze vom Füllegrad her. Also, ja, wird man wahrscheinlich dieses Jahr schon erleben, dass vielleicht, klar, jetzt Konjunktur, kommen dann ein paar Leute vielleicht ohnehin nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir eher in das Problem reinrutschen, dass wir
dass nicht, viele sagen werden, ich wäre auch gern dabei gewesen.
Ja, dass wir nicht alle, dass wir nicht genügend Tickets haben könnten. Ich weiß es noch nicht. Es sind halt, am Ende ist 70.000 eine große Zahl. Aber auch die kann man am Ende ausverkaufen.
Ja, und jetzt Sold Out heißt ja auch, dass wahrscheinlich ein großes Kontingent auch schon weg sein wird.
Genau, oder? Das war jetzt ja unsere generell eine Maßnahme von uns, dass wir gesagt haben, wir vereinheitlichen den Ticketpreis. Wir hatten ja früher 500-Euro-Ticket und 50-Euro-Ticket. Und das gab auch mal eine ganze Reihe von Problemen, weil nicht so ganz richtig klar war, welche Ticketkategorie hat jetzt wo irgendwie Zugang, wer ist wo zugangsberechtigt. Und dann haben wir und meine Kollegin in der Produktion sehr stark darauf gedrängt, den Ticketpreis zu vereinheitlichen. Gleichzeitig haben wir auch von Ausstellern den Wunsch, dass sozusagen lieber einen Ticketpreis, lieber ein bisschen höherwertiges Ticket. Und wir hatten halt diese Nachfrage, dass wir gesagt haben, okay, dann lass uns auf einen Ticketpreis gehen. Aber wie machen wir das so, dass es kein Assi-Move ist nach dem Motto, ja, jetzt war es gut, jetzt ziehen wir die Preise hoch und die 50-Euro-Käufer, die ciao, brauchen wir nicht mehr. das muss man irgendwie, sagen wir mal, fair und für alle verträglich einen Weg finden. Da haben wir gesagt, okay, dann lass uns das so machen. Wir nehmen halt die Black Week und verkaufen da das einheitliche Ticket, was eigentlich jetzt nur noch 400 Euro kostet, halt zu 80, so mehr oder weniger zu dem alten Preis von dem kleinen Ticket.
Ja.
Und das kam dann gut an und dann hatten wir da schon nach 3 Tagen über 10.000 Tickets weg und haben dann unsere ganze Kalkulation im Risiko gesehen, weil wir natürlich jetzt auch kalkulieren, dass wir ein paar Tickets zum Vollpreis verkaufen. Und naja, dann haben wir...
Hast du dich also auch ein bisschen von Sven Schmidt beraten lassen?
Ja, gar nicht so sehr. Ich glaube, wenn man das, ich lasse mich immer gerne von Sven beraten, ist wirklich so. In der Sache jetzt nicht ultimativ, weil Sven würde sicherlich das ganz anders spielen. Er würde sagen, hier komm, du brauchst jetzt einen Early-Bird-Preis und die Preise müssen steigen über die Zeit. Und er würde da sicherlich noch viel, viel mehr ins Detail gehen und noch mehr sozusagen versuchen, die maximale Umsatz- und Zahlungsbereitschaft überall rauszuholen. Und so sind wir eigentlich nicht drauf. So will ich auch nicht drauf sein. Ticketing, dass ich bewusst sage, hey, lass uns das einfach halten, dass das irgendwie auch für Leute, die jetzt später erst davon erfahren oder irgendwie sich die Chance haben, es zu kaufen, das fair machen und jetzt nicht durchoptimieren zu unseren Gunsten. Aber klar, jetzt es ändert sich was, aber das ist eher, finde ich, eine Änderung, ob die zu unseren Gunsten ist, werden wir erstmal sehen. Das ist jetzt nicht per se, okay, jetzt greifen die ab.
Ja. Mal was anderes. Auf dem Klappentext des Buches steht er von Joko Winterscheid, so O-Ton, Philipp, super Typ, und er weiß gar nicht, was er da groß ist oder wie riesig OMR ist. und du machst ja auch immer den Eindruck, dass du es gerne auch so ein bisschen runterspielst, aber wie siehst du das? Also wie siehst du selber OMR, was ihr da mittlerweile aufgebaut habt?
Das ist ja total schwer zu bewerten, tatsächlich, weil ich habe das ja als Hobby angefangen und habe es ja von Tag 1 gesehen und mich da auch so dran gewöhnt, dass es so ist, wie es ist, und habe mich hoffentlich nicht allzu sehr verändert über die Jahre. Also klar, irgendwie schon verändert, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie...
Kein anderer Mensch.
Ja, oder jetzt so auftrete, dass jetzt, ey, guck mal, hier ist ein fettes Festival oder sowas. Weiß ich nicht. Also ich... Ja, für mich ist es immer noch in ganz, ganz allermeisten Zeiten ist das so wie früher ein Hobby, wo ich damit am Ende Freunden oder so frühen Mitarbeitern, mit denen ich auch irgendwie befreundet bin oder mich gut verstehe zumindest, so was mache, an dem ich Spaß habe und weniger jetzt ein Business, irgendwie eine große Brand oder irgendwas was Großes, wo jetzt viele Leute drauf gucken. Das ist nämlich nicht so wahr und das versuche ich auch, also macht mir auch, also ich habe das Gefühl, ich komme so gut klar. Und aber natürlich freue ich mich auch, wenn Leute sagen, ey, das ist doch mega groß und sei doch mal stolz drauf und so. Bin ich ja auch, aber also das freut mich, aber ich, mein Alltag ist halt nicht davon geprägt, sagen wir mal so.
Ja. Und du hast gesagt, 350 Leute wart ihr oder seid ihr jetzt? Mhm. Mein Stand war sogar 300, also ihr seid ja auch da weiterhin stark am Wachsen. Ist natürlich auch, wenn man jetzt neue Felder dazu nimmt, bringt es das natürlich mit sich. Du hast ja auch mal in anderen Interviews gesagt, es ist eigentlich so, dass die Dinge relativ organisch entstehen oder manchmal auch so ein bisschen ungeplant. Jemand kommt dazu, hat irgendwie eine Idee, die wird dann weiter verfolgt und am Ende entsteht was Geiles. Ja. Ist ja auch so ein bisschen so Entrepreneur in Residence, kann man sagen. Ist das so der Wunschmitarbeiter oder die Wunschmitarbeiterin für dich? Oder, na, weil ich sag mal, das, was du aufbaust, dafür brauchst du einfach ein gutes Team. Ja. Das liegt dir auf der Hand.
Absolut.
Also hast du da so ein Profil, dass du sagst, ah, das ist jemand, der passt bei uns gut rein, oder wie gehst du da vor?
Ich habe es lustigerweise vor ein paar Tagen schon mal im Podcast mit Sven auch drüber gesprochen, dass wir eigentlich eher so United Artists sind. Also bei uns arbeiten so viele verschiedene mittlerweile Lebensläufe von wirklich Handwerkern, von Softwareentwicklern natürlich, von Toningenieuren, von Eventproducern oder auch da sind das teilweise Ingenieure, dann aber von Redakteuren, Grafikern, so viele verschiedene Kaufleuten, Controlling, Buchhaltung. Deswegen habe ich jetzt da gar nicht so ein Profil und es würde auch, wäre auch falsch, wenn wir jetzt irgendwie einen super Entrepreneur, der dann bei uns, davon hätten wir dann irgendwie 350 oder so. Das würde gar nicht funktionieren. Wir brauchen wirklich ganz viele verschiedene Profile und sagen wir mal, eine hohe Leidenschaft für das jeweilige Tätigkeitsfeld, eine hohe Identifikation auch mit dem, was wir machen, Einsatzbereitschaft sogar, das alles, das ist dann überall gleich, aber nicht so dieses, ich will jetzt hier Unternehmer im Unternehmen sein. Davon braucht man schon auch ein paar und das hat uns auch oder mir sehr geholfen, dass da in den letzten Jahren extrem viele so drauf waren, also bestimmt fallen mir jetzt 10, 15 Leute ein, die so drauf waren. Aber halt auch nur 10, 15 von 300.
Ja.
Und die haben super gemacht und die sind ja bei uns dann teilweise auch Geschäftsführer von Bereichen oder leitender Teams oder machen Investments eigenständig. Und darauf bin ich auch am Ende auch wirklich stolz. Also das ist halt so... ja, so Karrieren bei uns gibt, wo jemand mal anfängt und dann selber da was für sich aufbaut innerhalb der Firma. Es ist, glaube ich, auch bei so einer Medienmarke die ganz große Kunst, so als Gründer natürlich bist du dann so sichtbar und versuchst irgendwie die ganze Firma auch so ein bisschen zu tragen und deren ein Gesicht zu geben, aber so richtig gut ist es ja eigentlich nicht, ja? Sondern du musst dann irgendwann auch Schritt für Schritt irgendwie andere Leute aufbauen und da ein bisschen verschwinden. Und das ist jetzt sozusagen für mich eine Aufgabe für die nächsten 4, 5 Jahre, da Leute zu finden, die zumindest mal ähnlich die Marke repräsentieren wie ich.
Ja, sehr cool. Teil des Podcasts ist ja auch, oder ich sag mal der Hintergrund, dass wir den Zuhörenden so ein bisschen zeigen wollen, wo ist jemand gestartet, was war so der Weg, die Meilensteine, um eben auch zu inspirieren und zu zeigen, du kannst halt viel erreichen. Und deswegen lass uns mal ganz kurz nochmal auf deinen Werdegang eingehen, gar nicht jetzt in der Tiefe, aber du bist gebürtig aus Essen, hast studiert, zwischenzeitlich dann ja auch in New York studiert, habe ich mitbekommen, oder hast du ja gerade auch gesagt, und hast dann auch ja relativ früh ein Unternehmen gegründet, verkauft, das nächste Unternehmen gegründet, wieder verkauft. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz drauf eingehen, wie sich dann so die Dinge entwickelt haben, bis du dann gesagt hast, okay, OMR ist jetzt das Ding, was ich wirklich vorantreibe.
Also es ist, wie so oft, wirklich geprägt von Zufälligkeiten, von Glück, von einem irgendwo auch roten Faden und einem Interesse, aber nicht von einer ganz klaren Struktur nach dem Motto, so und so muss es jetzt laufen, sondern ich habe in der Tat eine Freundin gehabt, Amerikanerin in New York, habe dann in New York mit der gelebt oder wollte in ihrer Nähe sein und habe dann von dort aus aber in Dortmund studiert. Also da war dann auch meine Scheine zu machen und so meine Klausuren zu schreiben dann in Dortmund, aber habe halt den überwiegenden Teil des Jahres da in New York gelebt und auch gearbeitet, aber studiert habe ich dann tatsächlich an der Deutschen Uni. Das ging so über 3, 4 Jahre. Dann bin ich nach Hamburg und am Ende habe ich angefangen bei Gruner und Jahr, damals, als das noch eine große Nummer war, als Assi vom damaligen Chef, war ganz für mich Wahnsinn, da einzusteigen bei so einem Großkonzern als Assi vom Chef. Habe das dann gemacht, dann war das so die Zeit, als
Hast du dich beworben oder kanntest du jemanden, der sagte, die brauchen da einen?
Ja, tatsächlich hatte ich überlegt, hier in Hamburg zu promovieren.
Okay.
Und dann gab es so eine Anfrage da an der Hamburg Media School, wo ich da war, ob es nicht doch jemanden auch gäbe, irgendwie im Umfeld der Schule, der vielleicht für so einen Assistentenjob in Frage käme. Und da hatte mich der Professor, bei dem ich eigentlich promovieren wollte, der Armin Rott, hatte dann gesagt, Mensch, hier, guck mal, das könnte ja was auch für dich sein, statt Promotion, geh doch da mal hin. Und dann hatte ich dieses Vorstellungsgespräch und das lief gut und mit meinem dann damaligen Chef, dem Bernd Kundrun, bin ich bis heute befreundet und wir sind beide Aufsichtsräte bei CTS Eventim, dem Ticketing-Unternehmen. Also auch mittlerweile ja eine kuriose Entwicklung, dass wir, ne, früher waren wir, da war ich da sein Assi, habe da die Protokolle geschrieben und die Charts gebaut. Mittlerweile ist daraus eine Freundschaft geworden. Ich frage ihn bis heute nach Rat häufiger. Jedenfalls habe ich das gemacht, habe dann aber auch miterlebt, wie es StudiVZ gab und dann so Typen in meinem Alter damals rumgelaufen sind und haben dann den Verlagen angeboten, StudiVZ zu kaufen. Das war die Zeit, als alle digital Filme an Verlage verkauft wurden. So irgendwie, ja. Heute ist es ja nicht mehr so. Aber damals kamen sie dann vorbei und sagten, hier für 60, 70 Millionen könnt ihr das kaufen. Und ich saß dann dabei im Termin mit Anzug und Krawatte und diese Jungs waren so wirklich am Ende mir sehr ähnlich irgendwie, nur halt ohne Anzug und Krawatte und hatten halt was anzubieten und wollten da 60, 70 Millionen für. Aber ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich möchte auch was Eigenes gründen. Und ich hatte immer schon so gewisse Unternehmerleidenschaft, aber nicht so ausgeprägt. Abi-Party organisiert, sowas in der Art. Naja, und dann habe ich aber trotzdem das zum Anlass genommen, mehr oder weniger mit dem damaligen Kollegen, der so Freelancer-Tech-Bereich war bei Gruner, Freund von mir, Tobias Schlottke, was Eigenes anzufangen, so SEO-Seiten, Online-Vermarktung zu machen. Haben wir dann noch einen Kommilitonen von mir dazugenommen aus Hamburg hier, den Christian Müller. Und dann haben wir die ersten beiden Firmen gebaut, so im Bereich Online-Vermarktung. Nicht so große StudiVZ, aber die dann auch im kleineren Maßstab verkaufen können. Unter anderem an Zalando, die zweite. Und als Hobby habe ich damals so Seminare gegeben, weil mich immer Leute gefragt haben, Mensch, du kennst dich halt mit Online-Marketing aus, du machst ja hier diese Banner und SEO-Seiten und so, kannst du mir mal helfen? Und ich konnte halt nicht mehr allen helfen und dann habe ich für die, denen ich nicht helfen konnte, irgendwie ein Seminar 3 Tage lang da alles erklärt, fanden alle gut, haben dann gesagt, gibt es nochmal einen Aufbaukurs, sieht man sich irgendwann mal eines Tages wieder. Und das gab es natürlich nicht und daran habe ich dann eine Konferenz gemacht für die Alumni dieser dieser Seminare und dann war das halt auch häufig dann Bekannte oder Freunde waren, habe ich dann da mit Musik und ungewöhnlicher Location und Food so ein bisschen da ja was Lustiges gemacht, was halt irgendwie jetzt nicht so das klassische Kongressding war. Und das ist dann am Ende die Geburtszelle gewesen zum heutigen Festival. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, die Leute kommen ja total gerne zu diesem Event und Suchvolumen interessieren sich dafür das ganze Jahr über, was sie da machen. Und dann ist da mal Jan Delay aufgetreten und so. Und alle so waren baff natürlich, was das alles hier so los ist. Naja, und dann haben wir da rundherum immer weitergebaut. Hatten wir schon ein Seminarangebot, hatten wir ein Festival, haben wir dann eine Redaktion eingestellt. Dann habe ich immer später Zwillinge bekommen, und musste die dann früh morgens im Kinderwagen rumfahren, dass meine Frau mal schlafen konnte. Hab dabei dann aus Langeweile Podcasts gehört. Amerikanische, deutsche gab es kaum. Und das gefiel mir so gut, dass ich dann dachte, jetzt mache ich mir meinen eigenen Podcast. Und das war dann vom Timing her ein Riesenglück, dass es genau so ein, zwei Jahre vor der deutschen Podcastwelle losging. Dann haben wir daraus sozusagen immer mehr gemacht. Einen Podcast, mehrere Vermarktungen, noch neue Produktionen angefangen. Und so hatten wir dann schon, auf einmal, wenn du heute guckst, diese Säulen, von denen ich gerade erzählt habe, hatten wir, die sind alle schon so mehr oder weniger gegründet und die sind alle gewachsen und haben sich erweitert. Und dann kam in der Pandemie noch die Software-Bewertungsplattform dazu, Reviews, die wir in den letzten Jahren gebaut haben, statt eines Events, hatten wir jetzt ja 2 Jahre Pause. Ja, also so, das war so nicht gedacht, das ist so auch, glaube ich, nicht planbar. Du brauchst da das richtige Momentum, das richtige Glück. Wir sind damals gestartet, als Google und Facebook und alle recht kleine Firmen waren. Heute sind es mit die größten Firmen der Welt. Wir haben diese Reise, diese Welle voll mitgenommen. Wir haben die Podcast-Welle voll mitgenommen. Wir haben diese Zeiten, der sich messen, sehr stark verändern, voll erwischt. Das kannst du alles so nicht planen.
Ja.
Aber man kann einfach aufmerksam sein, wo ergeben sich Chancen, und das habe ich mir versucht.
Ja, und du hast auch in einem anderen Interview gesagt, für dich war das anfangs, oder vielleicht jetzt auch, kannst du ja gleich mal sagen, nicht vorstellbar, jetzt so Venture Capital aufzunehmen. Das war eher so bootstrapped und du warst irgendwie so der Meinung, boah, wenn ich jetzt so viel Geld anderer Leute hier habe und damit arbeite, fühle ich mich nicht so gut bei.
Ja.
Oder habe ich nicht das Selbstbewusstsein für. Ja. Und jetzt hast du ja auch gerade schon gesagt, du investierst jetzt aber auch selber. Eigentlich so, ich glaube, so die Standardfloskel von dir im Podcast ist so, da sind wir zu einem kleinen Teil beteiligt.
Ja,
wie fühlt sich das für dich an, wenn du jetzt bei anderen investierst? Gehst du da, sag ich mal, klar, man hat eine Erwartungshaltung, aber wie verhältst du dich dann jetzt in dieser umgekehrten Rolle?
Ich bin da natürlich da jetzt über die Jahre reingewachsen, dass wie das so funktioniert. Ich hatte dann auch tatsächlich mit Christian und Tobias zusammen mal eine Firma, die zweite, wo wir zumindest für heutige Verhältnisse ein kleines bisschen Venture Capital aufgenommen haben.
Mhm.
Und dann uns dann bei der zweiten Firma das schon getraut haben. Es wäre auch in dem Bereich so Advertising Technology gar nicht möglich gewesen, ohne so richtig.
Okay.
Das heißt, ich habe mich dann Schritt für Schritt schon auch mal rangewagt. Aber ja, bis heute kann ich sagen, dass ich mich sehr, sehr viel freier fühle und unbelasteter, unbeschwerter fühle, ohne Investoren, dass auch das sehr genieße, dass bei OMR jetzt auch aufgrund dieser ganzen Entwicklung als Hobby keine Investoren drin sind, weil da war es am Anfang gar nicht möglich, irgendwie Investoren aufzunehmen und auch gar nicht sinnvoll. Und jetzt ist es halt so gewachsen, jetzt braucht man es auch nicht mehr. Und wenn ich jetzt selber was mache, da muss man einfach sagen, die Zeiten haben sich total geändert. Ne? Also früher war ja auch so Investments, nicht nur für mich, weil ich älter geworden bin, sondern auch das haben nur wenige gemacht und das war so ein kleiner Markt, wo Leute so digitale Investments gemacht haben. Das war ja dann irgendwie dieser nukleare Winter, da nach dem Dotcom-Crash, so heißt es ja in der Branchensprache. Und danach war einfach alles tot. Und dann gab es halt ganz wenige Menschen oder Firmen, die investiert haben, und da war ich dann halt auch ja früh, dass ich diese Welt so sah und aber dachte mir, boah, jetzt lieber will ich da jetzt nicht mitspielen, sondern lieber mein eigenes Ding machen. Heute ist es ja so irgendwie Geld zu investieren in Firmen ist viel, viel normaler geworden, generell. Summen sind ganz andere geworden. Wenn du früher irgendwo ein paar hunderttausend Euro bekommen hast, da war das schon so, oh krass, der hat jetzt irgendwie 500.000 hier aufgenommen. Heute ist es halt so, weiß ich nicht, paar 100 Millionen ist so das Thema, da wo Leute hingucken. Vorher ist alles so, ja, whatever. Und ich bin ganz froh, dass ich da nicht so, so tief drin bin. Und wenn ich da jetzt was mache, dann mache ich das meistens, weil ich das Gefühl habe, wir können da mit OMR auch wirklich helfen und weil ich es auch attraktiv finde, bei irgendwelchen Firmen näher dran zu sein, das zu verfolgen. Aber auch, wir spielen da auch mit kleinen Summen.
Ja, und du hast ja auch in deinem Podcast immer wieder Leute zu Gast, wo es echt um große Summen geht. Jetzt zuletzt More Nutrition, wo dann eben auch über richtig große Summen gesprochen wird, wo das Produkt auch relativ einleuchtend ist. Also die machen vielleicht auch viel weniger als OMR jetzt in der Breite. Und dann sagst du ja auch öfter mal, dass OMR gar nicht so darauf ausgelegt ist, so das Riesending zu werden. Mir stellt sich da die Frage, wenn du jetzt eben, du sagst, du bist Unternehmertyp, du investierst auch und dann hast du regelmäßig mit Leuten zu tun, die halt irgendwelche Unicorns hochziehen. Kommt bei dir dann auch so der Gedanke, boah, das ist auch irgendwie so gefühlt mein Ziel, möchte ich das erreichen oder sage ich, vielleicht gibt es auch was, was ich nochmal parallel zu OMR machen werde, weil OMR möchte ich da nicht verheizen?
Also diese Situation, die ich früher hatte, habe ich ja gerade beschrieben mit StudiVZ, wo ich dachte, krass, ich will eigentlich auch Unternehmer werden und auch auf die andere Seite des Tisches und so und was Eigenes aufbauen und dann es dann irgendwie verkaufen. Das hat sich für mich irgendwie so in den letzten Jahren, habe ich das abgehakt oder habe ich das auch erledigt und To-Do-Bucketlist so ein bisschen gemacht. Natürlich jetzt nicht in der Dimension wie die damals, aber hab das so ein bisschen durchgespielt und habe jetzt was Neues, ja, ein Hobby sozusagen entwickelt zum Job und finde, es ist generell so eine Zeit gekommen irgendwie, wo man jetzt nicht mehr so schnell gründen, weiterverkaufen, neu gründen, so dieses viel Entrepreneur und so, das ist, oder sagen welche Firmen klonen, das hat sich alles ein bisschen abgenutzt und es ist eine neue Ära, wo viele Leute Firmen länger führen und dauerhaft führen, das will ich eigentlich auch, das ist mein Plan. Und das ist nicht so.
Also mehr so Legacy schaffen.
Ja, also ich treffe jetzt ja auch viele so Familienunternehmer und finde das irgendwie ganz inspirierend zum Teil, dass sie es lange Jahre machen und da jetzt einfach auch nicht immer gucken, was könnte ich jetzt dafür kriegen und verkaufe ich es jetzt oder nicht. Gleichzeitig haben wir jetzt natürlich auch keine Patente und keine Firma, die man so zwangsläufig jetzt perfekt über Generationen hin weitervererben kann. Das muss man mal sehen. Aber also ich bin da jetzt auf so Unicorn-Founder, also neidisch nicht und auch nicht, dass ich denke, das möchte ich jetzt auch haben. Die haben teilweise echt auch harte Zwänge. Da sind dann sehr viel Gelder investiert worden. Die Investoren gucken genau hin. Die müssen sich da intensiv abstimmen, sich rechtfertigen, haben da einen Druck. Und das habe ich alles nicht. Und also es gab jetzt auch verschiedenste Angebote immer mal wieder, wo wir nochmal hätten Gas geben können vielleicht, wo wir noch was dazu hätten kaufen können oder so. Aber ich versuche jetzt da eher so ein Optimum zu finden als so ein Maximum. Und das inkludiert auch mein restliches Leben. Also ich auch mal Zeit habe, was anderes zu machen vielleicht oder ja die Firma einfach so zu führen, wie ich das alleine gerne möchte, mit meinem Kollegen, Kolleginnen, meinem Team und nicht mit irgendwelchen Leuten, die jetzt Geld gegeben haben. Insofern, ich höre mir das immer an, bin da auch immer fasziniert, aber dann teilweise kommen die und gehen ja auch. Ne? Also das ist dann so, siehst du, da war jetzt jemand da, der hat ein krass Unicorn und dann verschwindet es wieder. Ne? Also oder wird das schnell verkauft oder gemerged, das sind ja alles so Phasen.
Ja, interessant, weil du hattest ja auch zwischenzeitlich mal gesagt, so was würde dich jetzt noch so reizen, eben so diese Unternehmer der alten Garde auch nochmal eben kennenzulernen. Ne? Jetzt hattest du den Herrn Würth im Podcast, riesiges Unternehmen aufgezogen, auch wirklich schon alt, aber hat ja auch gesagt, dass er das jetzt so an die nächste Generation übergibt und man soll sich da mal keine Sorgen machen, so auch wenn es vielleicht nicht genau der gleiche Typ Würth ist. Und auch mit dem Herrn Grupp von Trigema, wo ich das Gefühl hatte in dem Podcast, dass vielleicht wolltest du ihn auch ein bisschen aus der Reserve locken, ne? Aber das für mich hat sich jetzt so ein bisschen so angefühlt, als hättest du jetzt so die Ansicht, okay, ihr habt da was Großes und das läuft alles, warum nicht nochmal viel größer machen? Und er war ja so sehr nach dem Motto, warum denn dieser ganze Größenwahn, lasst mich damit in Ruhe, ich möchte hier mein Ding organisch hochziehen. Und,
hat mir auch gut gefallen.
Ne, und genau, und das, was du sagst, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung zu sagen, das muss alles gesund sein, ich möchte nicht, dass mir da zu viele Leute auch reinreden können.
Also ich hätte nichts dagegen, wenn wir unseren Umsatz verdoppeln können, ne? Aber jetzt nicht um jeden Preis und nicht morgen und nicht irgendwie mit dann auf die Kosten von unserer gesellschaftliche Struktur, dass wir dann auf einmal da 1000 Investoren drin haben und sowas alles und also ich würde schon gerne wachsen, aber jetzt nicht um jeden Preis. Ich sehe es auch nicht so krass wie der Herr Grupp, dass man, also ich glaube, wenn ich jetzt der Herr Grupp wäre, dann hätte ich schon das Ziel gehabt, von 100 Millionen weiterzukommen, weil er macht ja auch ein ganz anderes Produkt am Ende, ne? Aber ich fand es auch wirklich sehr sympathisch, wie er das gesagt hat und habe natürlich diese Gegenposition bezogen, um auch mal da so ein bisschen ja, ihn aus der Reserve zu locken, wie du gesagt hast. Ich sehe das jetzt nicht so, dass man das muss und schätze, fand das wirklich erfrischend. Viele Sachen, die er sagt, das ahnt man ja gar nicht, wenn man ihn so sieht und andere Sachen hört. Ist er total so ein New Work-Typ, so ein sehr moderner Unternehmer. Aber also ich hätte jetzt bei ihm gesagt, ein bisschen mehr müsste eigentlich schon drin sein. Und sag auch bei mir, es muss schon auch der Anspruch sein, eine Firma zu bauen, wo sich Leute entwickeln können, wo wir ja ständig was Neues anbieten. Also das heißt, Wachstum brauchst du auch schon, damit Leute vorankommen und so. Damit du deinen Markt irgendwie absicherst, wenn der Markt wächst, dann willst du ja nicht irgendwie auf einmal der Kleinste sein, sondern du willst ja auch deine Marktposition halten oder ausbauen. Also ich glaube, das ist schon auch alles okay, nur nicht halt jetzt so mit Gewalt und so brutal irgendwie und ja, wie gesagt, auf Kosten von gesellschaftlicher Struktur oder anderen Sachen. Ne?
Ja, lass uns mal, wir neigen uns ja so ein bisschen dem Ende hin, lass uns noch mal kurz auf deinen Podcast eingehen. Du hast gesagt, so das Ziel muss es auch irgendwie sein, in den nächsten Jahren nochmal so andere Gesichter zu etablieren und ihr bringt jetzt den Podcast mit dir zweimal die Woche raus, also ist echt schon ein hohes Pensum und du hast ja zwischenzeitlich auch mal ohne Aktien wird schwer wirklich täglich rausgehauen und wir haben ja auch so einen Fragensticker bei uns, wo wir dann sagen, okay Community, habt ihr Fragen an Philipp? Und da hat beispielsweise David187S gefragt, warum hast du aufgehört mit ohne Aktien wird schwer und vielleicht damit kombiniert, denkst du dir manchmal auch so, boah, das ist echt ein hohes Pensum, wäre vielleicht ganz gut, wenn wir da noch jemanden hätten, der auch das ganze Thema mit mir zusammen bespielen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also das wird eines Tages so kommen. Ne? Ich glaube, das ist für mich nicht so erstrebenswert, das jetzt 20, 30 Jahre lang zu machen. Es gibt so Podcast-Host, hier Bill Simmons, der für mich auch immer sehr inspirierend ist, so als amerikanischer Sportpodcaster, der 2-3 Mal die Woche das locker macht und aber er macht es auch wirklich nur mit seinen Freunden oder jetzt ohne diese regelmäßigen Interviews auf Top-Level, das macht er so nicht, also ein bisschen anderes Format. Aber ich glaube, ich kann das noch eine Weile machen, aber nicht endlos. Ja, das ist, manchmal merke ich auch, ich mache es unfassbar gerne, aber wenn du das dann 100 Mal machst, irgendwann hast du auch mal die Phase, wo du dir die letzte 110% Leidenschaft fehlen, das ist dann schon schlecht, weil du brauchst die eigentlich. Du musst eigentlich jedes Mal auf volle Energie und eher mehr als 100% Energie bringen. Und da merke ich schon manchmal, dass in einem Jahr das auch nicht jedes Mal voll gelingt. Und das ist natürlich dann der Punkt, wo ich denke, das müsste jetzt jemand anders machen, der die Energie jetzt bringt. Insofern sehe ich das Problem und klar, bei dem Ohne Aktien wird schwer Podcast, um auf die Frage zu antworten, das war brutal. Ne? Das war 5 Werktage ohne Aktien wird schwer, 2-mal OMR-Podcast dazu, 7 Podcasts.
Nur noch am Reden.
Das ist genau, und das ist, kannst du auf einem Energielevel, auch auf einem innerlichen Level, du musst ja auch da dich vorbereiten, gerade bei dem Aktienpodcast in 10 Minuten so die Aktien-News des Tages reinzupacken, das ist echt hammerschwer und anstrengend und außerdem, muss man auch sagen, hatte ich dann das große Glück, ich hätte es auch noch weiter gemacht, wenn ich nicht jemanden gefunden hätte, der es vielleicht auf einem Niveau kann, wie ich mir das auch vorstelle. Und aber mit Noah oder auch Flo Adomait, die es ja so ein bisschen im Tandem machen, Noah ist noch bekannter, Noah Leidinger, ist halt jemand, der das sehr, sehr gut kann. Ja, der ist noch jung, der macht vielleicht ein paar Sachen anders, aber ich finde es top, was er da macht. Und deswegen weiß ich das Format in guten Händen. Und es wird dann hoffentlich auch irgendwann mal jemanden geben, der beim OMR-Podcast mithelfen kann. Und mal gucken, wer es ist, wie sich das ergibt. Da gibt es sicherlich bei uns jetzt auch schon Leute, die da im Hintergrund mithelfen, die da in Frage kommen und so. Also muss man ein bisschen abwarten. Das ist der Plan. Also ich mach's gerne und ich will es auch irgendwie weitermachen, aber so diese Intensität hochzuhalten, gerade so in der Podcast-Welt, du brauchst ja die richtige Frequenz. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich mache irgendwie, hab Bock auf Podcast, aber nur 3-mal im Jahr, damit kannst du nichts anfangen. Du brauchst ja schon irgendwie, in der heutigen Podcast-Landschaft musst du ja de facto irgendwie also 50, 60 Folgen im Jahr von irgendwas raustun, das gehst du ja unter. Ne? Außer du bist jetzt irgendwo anderweitig sehr, sehr besichtbar. Und wir machen jetzt über 100 Folgen und Das ist schon viel.
Ja. Das ist schon eine Menge, ja. Jetzt darauf einzugehen, was waren irgendwie die Top 3 Folgen oder sowas, das wird hier total den Rahmen sprengen. Aber du hattest eben schon über 500 Folgen und da stellt sich natürlich so die Frage, bei den Gästen, die du schon hattest und auch beim OMR-Festival, was für Leute da auf der Bühne waren, bis zu Quentin Tarantino. Und die Frage wurde dir wahrscheinlich schon mal gestellt, aber hast du noch mal so 1, 2, vielleicht auch im internationalen Kreise Leute, wo du sagst, das muss irgendwie das Ziel sein, die irgendwann nochmal in den Podcast zu holen oder nach Deutschland auf die Bühne zu holen.
Ja, also klar, es gibt natürlich so die klassischen Kandidaten aus der Tech-Welt. So, alle beobachten, was Elon Musk macht. Und wenn natürlich, wäre das gigantisch, wenn der bei uns das erzählen würde, woran er gerade arbeitet oder so. Das wäre interessant, so, weil er einfach sehr interessant ist. So. Man muss den ja auch nicht mögen. Also viele unserer Gäste bin ich teilweise auch skeptisch. Wir hatten ja auch schon mal so Cambridge Analytica oder sowas. Ne? Also so, wenn das einfach auch nicht gut fand, was die da gemacht haben mit Trump. Also ich bin ja eigentlich immer sehr unpolitisch, aber da fand ich das auch wirklich natürlich nicht gut. Trotzdem hatten wir die, weil die was beitragen konnten zum Verständnis der ganzen Szene. Und so wäre es mit Elon Musk sicherlich auch. Aber ja, da muss man sehr viel Glück haben, dass solche Leute kommen. Dann gibt es natürlich so die einschlägigen Verdächtigen da aus dem Silicon Valley, so, die man sich da unterhalb von Elon Musk irgendwie noch vorstellen könnte, an denen wir auch immer wieder mal arbeiten und im Gespräch sind. Es gibt so Popkulturfiguren, so Jay-Z, für mich persönlich jetzt wäre das nochmal gigantisch. Gibt es immer wieder Kontakte, aber ist einfach nicht so leicht. Er ist jetzt irgendwie kein so großer Europa-Fan irgendwie oder Deutschland-Fan, den hierher zu locken. Aber da sind wir dran. Das wird in den nächsten Jahren hoffentlich alles so schrittweise noch irgendwie passieren. Man muss ja noch ein bisschen Ziele haben. Also da gibt es sehr viele so amerikanische Persönlichkeiten. Aber es gibt auch natürlich nach wie vor deutsche Leute jetzt im Podcast. Es fehlt natürlich nochmal so der Oliver Samba-Podcast. Das sagen ja auch einige, wann kommt denn der mal? Ja, der spricht halt einfach nicht. Der hat natürlich aber die ganze Szene sehr, sehr stark beeinflusst. Die ganze deutsche Digitalwirtschaft und mehrere Firmen in DAX gebracht. Natürlich ist er da eine wichtige Figur, aber muss man einfach mal abwarten, wann vielleicht so Leute doch mal Lust haben, Interviews vielleicht zu geben. Da gibt es noch Ziele, aber es gibt jetzt nicht so das eine total, wo ich sage, das ist dann das Schluss, sondern es.
Aber du hast auch noch nicht alles gesehen oder gehört.
Nee, es ist
auch
alles wieder auf eine eigene Art dann überraschend. Also dieses Jahr sicherlich mit Philipp Plein war das für mich ein sehr interessanter Podcast, da den zu treffen. Das war aber jetzt genauso den Chris Wolf jetzt von ISN oder von Moor, diese Story zu hören. Also es macht auch schon ein bisschen so die Vielfalt. Da liegt ja wirklich viel dazwischen. Nicht nur, dass die anderes Alter, auch ganz andere Herangehensweisen. Oder auch jetzt die älteren Kollegen Rossmann, für mich auch einen super Podcast. Also das macht es für mich aus und da gibt es noch ein paar. Aber ich konnte mir jetzt auch tatsächlich schon viele so kleine Momente erfüllen, wo ich dachte, wie verrückt ist das, wie abgefahren, dass ich das mal so erleben konnte. Kürzlich war ich auf einem Abendessen eingeladen und sich in Hamburg und saß neben Jill Sander. Das war auch einfach absurd. Jill Sander ist ja schon wirklich eine absolute Ikone. Und dann saß sie da. Und das, klar, habe ich dann auch überlegt, wäre das nicht mal jemand für einen Podcast und so, aber das habe ich mich nicht getraut zu fragen in dem Moment. Das muss ich mal gucken, wie ich das. Ich habe jetzt aber ihre Nummer.
die hast du bekommen, oder?
Ja, wenn man da wirklich Nummern getauscht und dann habe ich auch so mein Handy-Telefonbuch geguckt und da steht jetzt Jules drin. Das ist halt schon so ein bisschen abgefahren. Aber mal gucken, ob es noch klappt mit dem Podcast.
Ja, ich bin sehr gespannt, wen ihr da noch auf die Bühne holen werdet. Gerade jetzt auch 2023, was man da so erwarten darf und wen du dir auch noch in den Podcast holst. Jetzt erstmal danke dir für das Gespräch. Cool, ein bisschen Insights zu bekommen und bis bald.
Danke dir. Du bist extrem gut vorbereitet, extrem nah dran, habe ich so mitbekommen. Also für entweder hast du dir alles vorab einmal draufgezogen oder du verfolgst dir über die letzten Jahre was.
Ja, das habe ich dir auch im Vorgespräch gesagt, dass dein Podcast schon auch für mich eine Inspiration war, zu sagen, komm, mach das mal auch, du kennst auch so ein paar Leute und dieses Leute kennenlernen ist was mich total interessiert, was mich inspiriert und dass dann natürlich derjenige, der einen selbst irgendwie inspiriert hat, das zu starten jetzt hier im Podcast, ist ja auch schon ein kleiner Meilenstein. Also,
ja, also
coole Sache.
Ich bin sehr stolz drauf, vielen Dank und ja, hoffe, du bleibst uns treu und wir schaffen in den nächsten Jahren auch noch ein paar Highlights, die dich irgendwie nach Hamburg lotsen oder in die Podcast-App irgendwie bringen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Danke dir.
Danke dir.
Das war Normal Gets You Nowhere. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.